SRF 1.
«12.30 Uhr, ein Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zur Sendung. Der Militärputsch in Myanmar.
Das ist ein schwerer Rückschlag für den Demokratisierungsprozess in Myanmar»,
sagt Christine Schraner-Burgener, die UNO-Sondergesandte für Myanmar, und erklärt gleich bei uns im Rendezvous, wie sie jetzt erstmal versucht, die Gefangenen frei zu bekommen. Der Schweizer Detailhandel und Corona. Die Massnahmen haben die Branche ganz unterschiedlich getroffen. Wer zu kämpfen hatte und wer gar profitiert hat, später bei uns. Die EID. Im Abstimmungskampf um die elektronische Identität dreht sich vieles um Datenschutz. Und heute hat Yvonne Gilly ihren ersten Arbeitstag als Präsidentin der Ärztevereinigung FMH. Wie sie die Interessen der Ärztinnen und Ärzte durchsetzen will, verrät sie im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Die internationale Besorgnis ist groß. In Myanmar hat sich in der Früh das Militär an die Macht geputscht. Heute hätte in Myanmar das neu gewählte Parlament erstmals zusammenkommen sollen. Das Militär akzeptiert den klaren Sieg von Aung San Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie, NLD, aber nicht und spricht von Wahlbetrug. Die zivile Führung um de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurde entmachtet und unter Hausarrest gestellt. Ich habe mit Christine Schraner-Burgener sprechen können. Sie war unter anderem Botschafterin in Thailand und Deutschland. Heute ist sie UNO-Sondergesandte für Myanmar. Ich habe sie gefragt, Sie haben eine unruhige Nacht, einen unruhigen Vormittag hinter sich und führen im Moment Gespräch um Gespräch. Mit wem oder was verhandeln Sie denn momentan?
Ja, jetzt steht in erster Linie die Gefangenen auf meiner Prioritätenliste, dass wir die frei bekommen. Und daher ist jetzt als erstes, dass ich wieder den Kontakt zur Armee herstellen muss. Ich habe gestern noch Kontakt mit der Armee, wo noch eigentlich alles ruhig war. Und jetzt habe ich versucht, mit der Armee wieder in Kontakt zu kommen, aber die hat im Moment noch nicht darauf reagiert. Aber ich werde es weiter versuchen. Und natürlich bin ich auch im engen Kontakt mit New York, mit dem UNO-Generalsekretär, der ein ganz klares Statement abgegeben hat, dass er den Putsch aufs Schärfste verurteilt.
Hatten Sie auch Möglichkeit, mit Mitgliedern der Regierungspartei zu sprechen, mit Aung San Suu Kyi vielleicht sogar persönlich?
Ich habe das natürlich sofort versucht, aber das war dann etwa nachts um 2 Uhr. Aber da schienen schon alle Internetverbindungen von der Armee gekappt zu sein. Also in der Hauptstadt Naypyidaw ging gar nichts mehr und ich konnte niemanden mehr dort erreichen. Ich war froh, dass 2 meiner Mitarbeiter in Yangon sind zurzeit. Die konnte ich ständig noch erreichen und mit ihnen bin ich praktisch alle 5 Minuten in Kontakt.
Und was erzählen diese Leute Ihnen sonst über die Situation momentan in Myanmar?
Im Moment scheint es auf den Straßen relativ ruhig zu sein. Das ist ja das, wo wir wirklich befürchten, dass jetzt die Anhänger der NLD, die ja Hochhaus gewonnen haben, sich auf die Straße begeben und protestieren und gleichzeitig natürlich die Armee und die Armee nahestehende Oppositionspartei USDP und auch radikale Buddhisten, Mönche oder so, sich dann gegenseitig auf den Straßen gegenüberstehen. Und das muss verhindert werden, weil das würde zu Gewalt führen.
Das Militär sagt ja, bei den Wahlen im November sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Gibt es denn dafür tatsächlich Hinweise oder Beweise?
Nein, am Schluss, das Resultat war unbestritten, das war korrekt. Es gab ja auch Wahlbeobachter und klar war, dass der Armeechef extrem enttäuscht war über dieses Resultat. Er hat ja anscheinend auch damit gerechnet, dass die Armee nahestehende Partei USDP die Mehrheit machen wird. Und der Commander, also der Armeechef, hat dann Diskrepanzen moniert zwischen den Wählerlisten. Daten. Und die Wahlkommission hätte anscheinend nicht genau Antworten dazu gegeben. Und daher hat er ein Statement rausgelassen, dass das der Hauptgrund gewesen sei jetzt für diesen Coup. Und daher müsse man die Wahlkommission reformieren und das Wahlresultat müsse erneut überprüft werden. Und daher sei jetzt ein Ausnahmezustand für ein Jahr. Und in diesem Jahr wolle er dann die Wahlen nachholen und dann den Gewinnerpartei die Macht zurückgeben. Aber das kann man ja nicht akzeptieren, das ist klar.
Aung San Suu Kyi galt ja lange als Hoffnungsträgerin für eine Demokratisierung von Myanmar. Sie hat auch den Friedensnobelpreis erhalten. In den letzten Jahren allerdings ist sie international immer mehr in die Kritik geraten, weil sie sich zu wenig vom Militär distanziert haben soll und weil sie in einem Völkermordverfahren in Den Haag die Genozidvorwürfe an den Rohingya zurückwies. Warum ist sie dem Militär in Myanmar nun offenbar doch zu unbequem?
Das Militär war ständig unbequem, oder? Das muss man wissen, weil die Armee noch immer 25% aller Parlamentssitze innehat, gemäß Verfassung, und drei der wichtigsten Ministerien besetzt. Also sie hat versucht, sich auch an die Gesetze und die Verfassung zu halten, weil wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre das auch gegen sie angewendet worden von der Armee. Also es war für sie immer eine sehr schwierige Situation und das zu verstehen, ist manchmal etwas schwierig, wenn man das von außen und aus der Ferne beobachtet.
Sie haben gesagt, dieser Militärputsch ist ein schwerer Rückschlag für die Demokratisierungsbemühungen in Myanmar. Was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach zu befürchten?
Ja, das Land hat 50 Jahre Diktatur hinter sich und 50 Jahre Isolation. Und wir befürchten, dass das jetzt wieder ein Rückschlag ist, dass alle Versuche, die das Land zu demokratisieren, eigentlich wieder im Moment zerschlagen scheinen. Und natürlich auch all die positiven Aktionen, die jetzt seit den Wahlen stattgefunden haben. Ich war sehr hoffnungsvoll, als wir einen Waffenstillstand erreichen konnten zwischen den Rebellen der Arakan Army und der Armee in Rakhine, damit wir auch die Rückführung der Rohingyas wirklich ins Auge fassen können. Und das steht natürlich alles auch wieder in Frage mit der Übernahme der Armee.
Sagt Christine Schraner-Burgener. Sie ist UNO-Sondergesandte für Myanmar. Ein ausführliches Gespräch finden Sie online auf srf.ch/news. Die Schweiz hat die Armee von Myanmar aufgefordert, ihre Aktionen unverzüglich zu annullieren. Das Außendepartement EDA fordert zudem die Freilassung aller Regierungsmitglieder und Leiter der Zivilgesellschaft. Wie das EDA auf Anfrage der Nachrichtenagentur Kisten SDA mitteilte, unterstütze man das Streben des myanmarischen Volkes nach Demokratie, Frieden und Entwicklung und rufe die Armee dazu auf, ihre Aktionen unverzüglich außer Kraft zu setzen. Nun weitere Meldungen des Mittags in der Übersicht mit Andreas Freudig.
Fast 23% weniger Asylgesuche als im Vorjahr sind letztes Jahr in der Schweiz eingereicht worden. Insgesamt waren es 2020 gut 11.000 Gesuche. Den Grund für den Rückgang sieht das Staatssekretariat für Migration in den Beschränkungen im Reiseverkehr wegen der Pandemie. Am meisten Asylgesuche wurden von Eritreerinnen und Eritreern eingereicht. Der überwiegende Teil der Anträge sei aber auf sekundäre Gesuche, also Familienzusammenführungen und Geburten, zurückzuführen. Am meisten sogenannte Primärgesuche kamen letztes Jahr von Personen aus Afghanistan, Algerien und der Türkei. Wer zum Beispiel im Zug, Bus oder Tram keine Maske trägt, muss ab heute mit einer Buße rechnen. Was der Bundesrat letzten Mittwoch entschieden hatte, ist nun in Kraft. Auch Widerhandlungen gegen andere Corona-Bestimmungen können nun mit Ordnungsbußen bestraft werden. Je nach Delikt muss man 50 bis 200 Franken bezahlen. Im Kanton Obwalden können wegen des Lieferengpasses einige Zweitimpfungen nicht wie geplant durchgeführt werden. Sie verzögern sich um 2 bis 4 Wochen. Das teilt das Obwaldner Gesundheitsamt mit. Zudem bietet der Kanton vorerst keine weiteren Erstimpfungen im Impfzentrum in Saanen an. Letzte Woche waren die Kantone vom Bundesamt für Gesundheit informiert worden, dass der Hersteller Pfizer-BioNTech in den nächsten Wochen nicht genügend Impfstoff herstellen könne, um den weltweiten Bedarf abzudecken, aufgrund von Produktionsproblemen. Dieser Lieferengpass wirkt sich auf die Obwaldner Impfkampagne aus. Auch in anderen Kantonen gibt es Verzögerungen. Am Flughafen Zürich sind im Januar weniger Flugzeuge gestartet als im Dezember. Der Rückgang beträgt 15%, wie der Flughafen auf seiner Website mitteilt. Insgesamt waren es gut 2600 Starts. Der Januar war für den Flughafen Zürich der verkehrsärmste Monat seit Aufhebung des Shutdowns im Juni nach der ersten Pandemiewelle. Der Rückgang im Vergleich zum Januar vor einem Jahr liegt bei 74%. Kinderschutz-Apps versprechen, dass sie Eltern helfen, ihre Kinder zu kontrollieren, entweder indem sie Geräte orten oder zum Beispiel bestimmte Webseiten auf Geräten sperren. Ein Gros dieser Dienste gibt die dabei gewonnenen Daten offenbar an Dritte weiter, darunter auch Online-Werbedienste. Und zwar ohne dies in den Datenschutzerklärungen zu erwähnen oder das Einverständnis der User einzuholen. Das zeigt eine Studie der ETH Lausanne, für die 46 Apps von 43 Entwicklern untersucht wurden. Zum Ski Alpin. Lara Gut-Berami feiert ihren 30. Weltcupsieg. Die Tessinerin hat den Super-G von Garmisch-Partenkirchen gewonnen, vor der Slowakin Petra Vullova und der Österreicherin Tamara Tippler. Für Lara Gut-Berami ist es der 4. Super-G-Sieg in Serie. Zweitbeste Schweizerin wurde Corinne Sutter, sie fuhr auf Platz 5. Und das Wetter? Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1300 Metern. Die Temperaturen erreichen 7 bis 9 Grad. Morgen Vormittag ist es freundlich, am Nachmittag fällt erneut Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1700 bis 2200 Meter. Es werden 11 Grad erreicht, dazu bläst starker Wind aus Westen. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig bei 10 Grad.
Geschlossene Läden, Einschränkungen, selbst wenn Läden offen sein durften, keine Sonntagsverkäufe über Weihnachten. So etwas wie das Corona-Jahr 2020 hat der Detailhandel noch nie erlebt. Wie sich all die Massnahmen auf den Detailhandel ausgewirkt haben, zeigen die heute veröffentlichten Detailhandelszahlen des Bundesamts für Statistik. Charlotte Chakma hat sie genauer angeschaut.
Kaum eine Woche verging 2020 ohne Medienberichte darüber, wie schlecht es dem Detailhandel gehe. Jetzt zeigt sich, das Gesamtjahr 2020 war für die Detailhändler genauso gut wie das Jahr zuvor. Laut dem Bundesamt für Statistik haben die Detailhändler nämlich gleich viel verkauft wie 2019. Dies auch dank eines starken Dezembers. Der Umsatz gegenüber dem Dezember 2019 stieg um satte 3,5%. Die Corona-Krise habe aber zu unterschiedlichen Entwicklungen geführt innerhalb des Detailhandels, sagt Detailhandelsexperte Martin Hotz.
Das heißt, während der Food-Detailhandel stark profitieren konnte, insbesondere vom Lockdown und dem wegfallenden Grenzeinkaufstourismus, brachen im Gegensatz dazu die meisten Umsätze im Non-Food-Bereich massiv ein.
Was Martin Hotz sagt, wird von den Zahlen des Bundesamtes für Statistik belegt. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren legten 2020 um 8,5% zu. Der Nicht-Nahrungsmittelsektor musste insgesamt ein Minus von 4,7% hinnehmen. Am stärksten gelitten hat unter anderem der Absatz von Kleidern, Schuhen, Uhren, Sportausrüstungen und Spielwaren mit Einbußen von bis zu 13%. Allerdings gibt es selbst im Nicht-Nahrungsmittelsektor Gewinner im Corona-Jahr, so das Online-Geschäft, IT und alles, was mit Homeoffice zu tun hat, aber auch Haushaltsgeräte, Heimwerker und Einrichtungsbedarf haben geboomt. Gewonnen hätten jene, denen es schnell gelungen sei, ihren stationären Handel mit einem Online-Kanal zu kombinieren, sagt Martin Hotz.
Und dieser Trend, eben diese Verknüpfung oder Verschmelzung der beiden Welten, der wird nachhaltig in der Branche bleiben.
Dieser Trend nimmt auf, was vor Corona schon im Gang war. Konsumenten informieren sich im Internet und wählen für den Einkauf dann entweder den Online-Kanal oder den Laden. Insgesamt habe der Detailhandel im schwierigen Corona-Jahr einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er auch in Krisenzeiten flexibel reagieren könne, findet der Detailhandelsexperte Martin Hotz. Nicht nur mit Schutzkonzepten,
aber eben auch mit Dienstleistungen wie beispielsweise kontaktloses Bezahlen, neuartige Pick-up-Lösungen. Und ich glaube, diese Bereiche werden auch in Zukunft bleiben und werden beispielsweise auch Innenstädte inskünftig entsprechend noch anzutreffen sein.
Alles in allem also scheint das Corona-Jahr den Detailhandel auch vorwärts gebracht zu haben.
Viertel vor eins, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Eine Schweizer Ärztin erzählt, wie sie in den syrischen Kurdengebieten mit schwer traumatisierten Frauen und Kindern arbeitet. Und kurz vor eins, erstmals klagt ein kolumbianisches Gericht ehemalige FARC-Rebellen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an, was das für den Friedensprozess bedeutet. Zuerst EID. Wer im Internet Waren oder Dienstleistungen bezieht, braucht oft ein Passwort. Jeder weiß selber, wie mühsam das ist. Sie gehen vergessen oder sie sind oft leichte Beute für Hacker. Sicher ist anders. Das EID-Gesetz, über welches wir nächsten Monat abstimmen, soll nun die Grundlage schaffen für eine vom Bund anerkannte elektronische Identität. Dabei setzt man auf die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und Privaten. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Bei jedem Login im Internet geben wir persönliche Daten an. Diese sind teils sensibel und deshalb schützenswert. Wer darf sie sehen? Speichern? Verwenden? Diese Fragen beschäftigten das Parlament 2019 beim Gesetz für elektronische Identifizierungsdienste. Blenden wir zurück. Karl Vogler, damaliger Nationalrat CSP Obwalden.
Der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte hat im Rahmen der Kommissionsberatungen bestätigt, dass die Vorlage datenschutztauglich ist.
Macht es einen Unterschied, ob die Daten bei einer staatlichen Stelle gespeichert sind oder bei einem privaten Unternehmen? Natürlich, sagte die politische Linke, die grüne Nationalrätin Sibel Aslan und die damalige Ständerätin Anita Fetz, SP.
Diese Daten gehören nicht in private Hände, auch nicht in datengeschützte private Hände.
Die Grünen wollen eine vertrauenswürdige staatliche EID. Der Bund muss selbst eine EID anbieten und den Schutz unserer Daten gewährleisten, um die Glaubwürdigkeit der EID zu garantieren.
Die Frage nach dem Datenschutz ist also eng verknüpft mit der geplanten Rollenteilung zwischen Staat und privaten EID-Anbietern, die kommerzielle Interessen haben. Das Parlament hat den Datenschutz verstärkt. So wurde Ständerat Hannes Germann, SVP, vom Skeptiker zum Befürworter.
Der Staat ist für die Anerkennung zuständig, für die Kontrollen, für die Beaufsichtigung der Anbieter, während man bei den Anbietern eine gewisse Marktfreiheit zulässt. Und das finde ich gut im Rahmen dieser klaren und strengen gesetzlichen Regeln und der staatlichen Beaufsichtigung.
Konkret dürfen die Anbieter einer EID die Daten zu Person und Transaktion nicht zusammenführen oder für andere Zwecke verwenden. Zudem müssen sie die Transaktionsdaten nach einem halben Jahr löschen. Dabei kontrolliert sie eine staatliche Kommission. Nicht genug, sagt Nationalrätin Sibel Aslan von den Grünen.
Wir haben in der Debatte immer wieder bemängelt, dass einerseits Daten von privaten Unternehmen gesammelt werden können, dass die Daten 6 Monate lang gespeichert werden und wir nicht wissen, was mit diesen Daten passiert.
Sie sieht das Missbrauchspotenzial und die Risiken, auf die das Gesetz keine Antwort hat.
Wenn die Daten auch gestohlen werden, ich als Inhaberin einer elektronischen Identität dafür hafte und selber beweisen muss, dass ich hier keine Schuld daran habe. Diese Regelungen gehen zu weit.
Hannes Germann stellt die Datenschutzfrage in einen ganz anderen Kontext.
Bei Google, Apple oder Facebook, da müssen sie teilweise Angaben machen, um die Nutzerrechte zu bekommen. Die gehen teils eben deutlich weiter und die sind vor allem dann nicht mehr kontrollierbar. Und es scheint mir jetzt ein System, das sich im Rahmen einer möglichst großen Sicherheit abspielt.
Kurz zusammengefasst, die Vorgaben zum Datenschutz gelten für staatliche und private Stellen. Wie stark dieser Datenschutz in der Praxis ist, steht und fällt mit der konkreten Umsetzung und der Kontrolle davon.
Christine Wanner zum Datenschutz, einem der Hauptkonflikte in der Diskussion um die Einführung der elektronischen Identität. Bereits viel weiter als die Schweiz ist das Ausland. Viele Staaten in Europa haben bereits seit Jahren eine EID eingeführt. Ruth Wittwer von der Inlandredaktion, warum tun wir uns so schwer, respektive was machen die anderen besser?
Es ist dort einfach schon lange Realität, gerade in den nordischen Ländern. Die haben ganz viele Angebote und dazu kommt, die nordische Kultur ist sehr modern. Da hat man wenig Angst, ein gläserner Bürger zu werden. Transparenz ist dort so etwas wie ein Demokratiemerkmal. In der Schweiz war man ja auch schon seit 15 Jahren immer wieder mal dran, aber es kam nie zum Fliegen. Und in Europa gilt eben dann auch unter anderem Estland als Pionierstaat. Seit 20 Jahren wird dort die elektronische Identität vorangetrieben. Das war vor allem auch wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung, muss man dazu sagen. Jetzt ist dort alles digital first. Die Esten machen manchmal auch Witze darüber. Sie sagen, nur noch dreimal muss man aufs Amt gehen, zum Heiraten, zum Scheiden lassen und um ein Haus zu kaufen.
Hier bei uns ist ja vor allem umstritten, dass die Schweiz keine rein staatliche EID anbieten will. Wie sieht das denn aus in den nordischen Ländern? Wie funktioniert das dort?
In den nordischen Staaten kennen alle mehrere Formen, alle sind staatlich geprüft. Darunter hat es private, etwa durch Banken, aber auch staatliche, zum Beispiel vom Steueramt. Aber die rein privaten Lösungen sind im Norden am erfolgreichsten, muss man sagen. Die haben Reichweiten zwischen 60% in Norwegen und 90% in Dänemark. Und die Tendenz ist steigend. In Dänemark gibt es nun auch noch eine gemeinsame Plattform des Staates für alle Anwendungen. Dort kann man dann auch mit privaten EID-Angeboten sich einloggen.
Die Schweiz versucht ja den Mittelweg, also eine gemischte Lösung zwischen Staat und Privaten. Ihre Einschätzung, ist sie damit auf dem richtigen Weg?
Es ist schwierig, das ganz genau zu beantworten. Die meisten Länder setzen eben auf private und staatliche Angebote. Im Norden haben die Privaten die Nase vorn, in Ländern wie Belgien oder den Niederlanden sind staatliche Systeme erfolgreich. In den Niederlanden braucht man die EID aber zum Ausfüllen der Steuererklärung und in Belgien muss man eine EID haben, weil sie die Identitätskarte ist. Deutschland hat ein paar private ID-Angebote, seit über 10 Jahren auch den staatlichen elektronischen Personalausweis. Die Nutzung ist dort allerdings nicht sehr groß, das soll jetzt verbessert werden. Und auch Österreichs staatliche Bürgerkarte wird weiterentwickelt.
Sie haben jetzt einzelne Staaten angesprochen. Was macht eigentlich die EU als Ganzes?
Da ist einiges im Gang. In der EU gibt es schon länger eine Regulierung, die eIDAS-Verordnung. Und damit wird eine länderübergreifende Anerkennung der verschiedenen Systeme möglich. Es sind aber noch nicht alle EU-Staaten dabei. Am Ende hieße das dann, dass EU-Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihre Steuererklärung ausfüllen, in Italien ein Haus kaufen können und in Schweden eine Versicherung abschließen könnten, zum Beispiel. Also alles bequem zu Hause auf dem Sofa. Aber auch eine europäische digitale EID, die EU-ID, wird vorgeschlagen, als Option neben den nationalen Identitäten dieser Staaten.
Danke für diese Einschätzungen. Ruth Wittwer aus der SRF Inlandredaktion. Die Kurdengebiete in Syrien an der Grenze zur Türkei. Die Menschen, die dort leben, haben viel Gewalt erlebt. Vom syrischen Regime, vom IS und von der Türkei, die einen Teil des Gebiets besetzt hält. Dort hat die letzten 4 Monate die Schweizer Ärztin und Psychiaterin Maya Hess von Medico International Schweiz gearbeitet. Mit kurdischen Frauen, die selber gegen den IS gekämpft haben und jetzt maßgeblich an der kurdischen Selbstverwaltung beteiligt sind. Außerdem sorgen diese Frauen für Waisenkinder und Gewaltopfer. Maya Hess hat diese Arbeit bis gestern gemacht. Sie hat Susanne Brunner erzählt, wie dieses Engagement ausgesehen hat.
Vor einigen Tagen musste Maya Hess aus der syrischen Grenzstadt Kamischli in eine andere Stadt evakuiert werden, weil eine Schießerei zwischen kurdischen und syrischen Kämpfern in der Nähe ihrer Wohnung zu eskalieren drohte. Die Psychiaterin erzählt die Geschichte eher nebenbei. Sie ist nicht zum ersten Mal hier und sie hat schon als junge Ärztin in Konfliktregionen wie Nicaragua und El Salvador gearbeitet, immer für Medico International Schweiz. Die Organisation hat eine über 80-jährige Geschichte. Sie spezialisiert sich auf psychosoziale Betreuung. Was das heißt, erklärt Maya Hess anhand eines Waisenhauses, in dem sie die letzten Monate in Nordostsyrien gearbeitet hat.
In diesem Waisenhaus sind auch die Kinder esidischer Frauen, die vergewaltigt wurden vom IS und in Gefangenschaft in Raqqa oder Mosul waren, als Sexsklavinnen gehalten wurden und die ihre Kinder nicht mehr in ihre Community zurücknehmen konnten.
Diese Kinder, die vergewaltigte jesidische Frauen ausgetragen haben, sind noch klein. Sie leben zusammen mit anderen elternlosen Kindern in Gruppen und werden betreut von lokalen Ersatzmüttern, die im Auftrag des kurdischen Roten Halbmondes, der Partnerorganisation von Medico International Schweiz, im Waisenhaus arbeiten. Der Umgang mit den kleinen, ungewollten Kindern sei für die Frauen, die im Waisenhaus arbeiten, belastend, sagt Maya Hess.
Und ich frage dann manchmal, ja, was werdet ihr den Kindern dann mal sagen, woher sie kommen, wenn die älter werden? Und ich glaube, alle haben Angst davor.
Eine Auseinandersetzung mit dieser Angst gibt es im Alltag jedoch kaum. Die Ersatzmütter, die im Schichtbetrieb die Waisenkinder versorgen und erziehen, haben selbst Familien. Da bleibt nicht viel Zeit, um sich emotional auf die Waisenkinder einzulassen. Wenn ein Kind andere schlage oder nicht zur Schule gehen wolle, werde es einfach nach Altersschule bestraft.
Also sie werden nicht geschlagen, aber sie müssen an die Wand stehen und auf einem Bein stehen. Also so dieser Stil, der auch ein bisschen die Hilflosigkeit dieser Mütter widerspiegelt.
Um diese Muster zu hinterfragen, wendet Maya Hess sogenannte psychodramatische Techniken an. In Gruppen stellen die Frauen Szenen aus ihrem Waisenhausalltag dar. Eine spielt ein Kind, eine andere die Ersatzmutter. Dabei entstehe ein Dialog, der bei den Frauen sehr viel auslöse, sagt die Psychiaterin.
Und die eine Mutter hat dann geweint und hat gesagt, das erste Mal fühle ich eine abgrundtiefe Empathie für diese Kinder und spüre auch, wie schwierig das für die im Leben ist.
Für einmal über sich und ihre Herausforderungen zu reden, das sei für die Frauen neu und tue ihnen gut, sagt Maya Hess. Die meisten Frauen, mit denen sie arbeitet, kommen aus einfachen Verhältnissen und haben selbst extreme Gewalt erlebt. Folter, Krieg, der Verlust von eigenen Kindern. Außerdem leben sie mit der Dauerangst, erneut Krieg zu erleben und vertrieben zu werden aus der autonomen Kurdenregion, in der sie neben allen anderen Belastungen auch noch für mehr Gleichberechtigung kämpfen. Unter anderem auch als Kämpferinnen gegen den IS haben sich Frauen Respekt verschafft und erkämpfen sich nun politische Mitsprache auf allen Ebenen. Die Arbeit der Psychiaterin und Präsidentin von Medico International Schweiz in Nordsyrien ist Überlebenshilfe. Es gibt in der Region nämlich viel zu wenig Angebote im Bereich psychischer Gesundheit und auch kaum ein Bewusstsein dafür.
In keinem anderen Land der Welt wurden in den letzten Jahrzehnten so viele Menschen entführt wie in Kolumbien. Über 20.000 Personen hat die ehemalige Guerilla-Organisation FARC während ihres bewaffneten Kampfes verschleppt. Seit 2016 herrscht in Kolumbien Frieden, aber die Aufarbeitung der Vergangenheit hat erst begonnen. Erstmals klagt nun ein kolumbianisches Gericht ehemalige Rebellen wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Südamerika-Korrespondent David Karasek.
Die Installation einer Sonderjustiz zur Aufarbeitung des bewaffneten Konflikts war einer der Inhalte des Friedensvertrages von 2016. Diese Sonderjustiz verfolgt die schwersten Verbrechen des 50-jährigen Bürgerkrieges, darunter gehören Entführungen. Das Gericht ist der Ansicht, dass der Freiheitsentzug von Zivilisten durch die FARC schwerwiegende Verstöße gegen das Menschenrecht darstellt. Richterin Julieta Lemaitre. Bei den Entführungen wurden die Opfer angekettet und gefesselt als Form der Bestrafung und Demütigung. Dazu gab es Gewalt und Verhöhnung, die totale Verletzung der Privatsphäre. Die FARC-Guerilla verschleppte über mehrere Jahrzehnte lang über 20.000 Menschen, um mit dem erpressten Lösegeld ihren bewaffneten Kampf gegen den Staat zu finanzieren. Eine der bekanntesten Geiseln war die damalige Präsidentschaftskandidatin der Grünen, Ingrid Betancourt. Ihre gewaltsame Befreiung im Jahr 2008 nach mehr als 6 Jahren Geiselhaft im kolumbianischen Dschungel ging um die Welt. Die meisten anderen Opfer litten und leiden weiterhin still. Die FARC hat vor 19 Jahren den Onkel von Alejandro Arevalo umgebracht. Darauf floh Alejandro mit seiner Mutter aus dem Dorf. Auf der Flucht entführten die Rebellen seine Mutter und vergewaltigten sie während 2 Wochen. Für den 30-jährigen Alejandro Arevalo ist die juristische Aufarbeitung wichtig.
Fui víctima de desplazamiento y secuestro por parte de mi madre.
Ich wurde zum Opfer, weil ich aus dem Dorf vertrieben und meine Mutter entführt wurde. Seit 2002 warten wir auf eine Wiedergutmachung und endlich muss sich die FARC für ihre Taten juristisch verantworten und uns Geld geben.
Con los dineros de las FARC que han decidido entregarle a las personas del conflicto.
Die FARC hat nun 30 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie die Verantwortung für die Verbrechen übernimmt. Sollten die Ex-Kommandanten zu ihren Taten stehen, müssen sie nicht ins Gefängnis, aber unter anderem die Entschädigung der Opfer übernehmen. Wenn sie das Urteil nicht akzeptieren, drohen ihnen 20 Jahre Gefängnis. Diese Sonderjustiz zur Aufarbeitung des Bürgerkrieges wird immer wieder kritisiert von den rechten Gegnern des Friedensprozesses um den ehemaligen Präsidenten Alvaro Uribe. Sie unterstellen der Sonderjustiz stets, sie würde bei der FARC mit anderen Maßstäben messen und die Guerilla mit Samthandschuhen anpacken. Dieser Vorwurf ist nun mit der Anklage wegen Kriegsverbrechen entkräftet. Der Anwalt und Professor für Menschenrechte an der Universität Javeriana in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, Pedro Silva Vargas, sagt, die Schärfe der Anklage überrascht.
Podríamos decir que es un primer buen paso de la JEP.
Wir können sagen, es ist ein guter erster Schritt für die kolumbianische Justiz. Sie kann nun mit gleicher Härte auch gegen die Verbrechen vorgehen, die von anderen Akteuren im bewaffneten Konflikt begangen wurden. Der Weg zu einer vollständigen Aufarbeitung der Gewalt, für die auch Paramilitärs und andere bewaffnete Gruppen verantwortlich sind, ist damit frei.
David Karasek hat berichtet. Gleich haben wir auf SRF 1 und 4 Yvonne Gilly zu Gast. Mitten in der Corona-Pandemie wird sie das Aushängeschild der Schweizer Ärzteschaft. Wo will sie als FMH-Präsidentin Schwerpunkte setzen? Darüber diskutieren wir mit Yvonne Gilly im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Andreas Freudig.
Die offizielle Schweiz kritisiert den Militärputsch in Burma. Außenminister Ignazio Cassis fordert die sofortige Freilassung aller Festgenommenen. Sein Außendepartement hat zuvor mitgeteilt, das burmesische Militär solle seine Aktionen unverzüglich außer Kraft setzen. In der Schweiz sind letztes Jahr fast 23% weniger Asylgesuche eingereicht worden als 2019. Insgesamt waren es gut 11.000 Gesuche. Gemäss dem Bund waren die Beschränkungen im Reiseverkehr wegen der Pandemie Grund dafür. Im Skiweltcup hat Lara Gut-Berami den Super-G von Garmisch-Partenkirchen gewonnen vor Petra Vilova aus der Slowakei und Tamara Tippler aus Österreich. Es ist Gut-Beramis 4. Super-G-Sieg in Serie und der 30. Weltcup-Sieg insgesamt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.